Einen wunderschönen guten Tag. Wir machen weiter mit der Buchlesung des kürzlich erschienenen Buches des mRNA-Erfinders Robert Malone. Das Buch heißt Lügen, die mir meine Regierung erzählte. Und dieses bemerkenswerte und hochbrisante Buch ist ein geschichtliches Dokument, das ganz sorgfältig aufzeigt, welche Entwicklungen in der Politik, in der Gesellschaft und in der Wissenschaft möglich und nötig wurden, um die Gesellschaft wie mit Zauberhand zu verändern. Und natürlich dürfen in diesem Fall die Medienberichterstatter nicht fehlen. Und im Kapitel 15, da geht es ganz gut her, nämlich unter der Überschrift: Die meisten Journalisten sind wissenschaftlich unqualifiziert. Warum verlässt man sich bei der Interpretation wissenschaftlicher Artikel auf Journalisten? Sie verfügen nicht über die notwendige Ausbildung, Erfahrung und Kompetenz, um wissenschaftliche Publikationen und Daten zu interpretieren. Eine Fähigkeit, die in der Regel erst im Verlauf von Jahrzehnten erlernt werden kann. Mit wenigen Ausnahmen sind die großen Medien nicht in der Lage, die Komplexität und Mehrdeutigkeit wissenschaftlicher Diskussionen zu verstehen und greifen daher immer wieder auf die Interpretationen derjenigen zurück, die als ehrliche und zuverlässige Verfechter der Wahrheit gehandelt werden. Die US-Regierung, die Weltgesundheitsorganisation, das Weltwirtschaftsforum und verschiedene Nichtregierungsorganisationen, die ein Interesse an der Förderung von Impfstoffen, ja, oder anderen wissenschaftlichen Programmen haben, wie die Gates-Stiftung, Gavi, CEPI und so weiter. Aber diese Organisationen verfolgen eigene politische und finanzielle Ziele und sind, wie im Fall der CDC, eindeutig politisiert worden, wie wir bereits erörtert haben. In Verbindung mit der zunehmenden Verbreitung von Lobbyjournalismus, der von der Bill & Melinda Gates Foundation aktiv gefördert und finanziert wird, hat dies dazu geführt, dass die Massenmedien zu willigen Vehikeln geworden sind. Sie verbreiten einseitig ausgerichtete Interpretationen von Autoritäten, die der Öffentlichkeit als glaubwürdige Quellen präsentiert werden. In Wirklichkeit aber das Pseudopriestertum des Scientismus praktizieren, der sich als Wissenschaft ausgibt. Infolgedessen sind die etablierten Medien weitgehend zu Verteilern und Verfechtern der von der Regierung abgesegneten und selbstverfassten Darstellungen und Artikel geworden und nicht zu objektiven und unparteiischen Ermittlern und Prüfern für die Wahrheit. Dies gilt insbesondere für den perversen Zweig des Wissenschaftsjournalismus, der während der Covid-Krise an Bedeutung gewonnen hat. Vor allem sogenannte Faktenchecker-Organisationen, von denen einige von Thomson Reuters gesponsert werden, die Verbindungen zu Pfizer haben. Aber wie funktioniert dieses Propaganda-Ökosystem und was kann man dagegen tun? Der Wissenschaft und den Wissenschaftlern wird in der westlichen Gesellschaft aufgrund eines implizierten Gesellschaftsvertrags eine herausragende Stellung eingeräumt. Die westlichen Regierungen unterstützen sie und die Gesellschaft gewährt ihnen im Gegenzug für ihre wertvollen Dienste einen gehobenen sozialen Status. Zu diesen Diensten zählen die Ausübung ihres Berufs, die Wissenschaft, und die Unterweisung anderer in ihrem Fach und ihren Erkenntnissen. Staatlich subventionierte, unternehmensunabhängige Wissenschaftler werden von den Bürgern durch ihre Steuern ausgebildet und finanziert, um ihr Fachwissen in einer Vielzahl von technischen Bereichen, einschließlich der Medizin und des Gesundheitswesens, im Namen der Bürger objektiv auszuüben. Diese Regelung steht im Gegensatz zu den von Unternehmen finanzierten Wissenschaftlern, die die Interessen ihrer Arbeitgeber vertreten, aber auch häufig auf Kosten der Steuerzahler ausgebildet worden sind. Der Gesellschaftsvertrag zwischen Wissenschaftlern und der Bevölkerung geht davon aus, dass die Wissenschaftler, die mit staatlichen Mitteln eingestellt werden, frei von politischer Parteinahme und externer Einflussnahme durch Unternehmen und nichtstaatliche Organisationen handeln. Dieser Gesellschaftsvertrag zieht sich durch die Einstellungs- und Beschäftigungsrichtlinien der Regierung für das zivile wissenschaftliche Personal. Diese Richtlinien verbieten diesen Mitarbeitern ausdrücklich parteipolitische Aktivitäten, solange sie in offizieller Funktion tätig sind. Sie verbieten auch Interessenkonflikte, die sich aus dem Einfluss von nichtstaatlichen Organisationen ergeben, unabhängig davon, ob sie gewinnorientiert oder nicht gewinnorientiert sind. Wenn diese Bestimmungen und Bedingungen nicht eingehalten werden, erhebt die Öffentlichkeit zu Recht Einspruch gegen den Vertragsbruch. Aus diesem Grund sind die Mitarbeiter des zivilen wissenschaftlichen Kollegiums vor einer Kündigung zu politischen Zwecken durch die Exekutive geschützt, obwohl das Büro des Präsidenten mit der Leitung des wissenschaftlichen Betriebs beauftragt ist. Das Versagen des zivilen wissenschaftlichen Kollegiums bei der Wahrung der persönlichen und wissenschaftlichen Integrität und/oder der politischen Objektivität scheint zu einem chronischen Zustand geworden zu sein, wie die Politisierung der CDC beweist. Wenn die Politisierung wissenschaftlicher Daten und Interpretationen zu zahlreichen politischen Entscheidungen führt, die die Interessen der Öffentlichkeit nicht schützen, verliert diese das Vertrauen sowohl in die Wissenschaftler als auch in die Disziplin, die sie zu vertreten vorgeben. Dies gilt insbesondere dann, wenn der Bruch des Gesellschaftsvertrags darin besteht, Unternehmens- oder Parteiinteressen zu fördern. Es gibt ein organisatorisches Paradoxon, dass es denjenigen, die an die Spitze des zivilen wissenschaftlichen Korps aufgestiegen sind, ermöglicht, immense Macht anzuhäufen. Diese Bürokraten haben einen fast beispiellosen Zugang zu öffentlichen Geldern. Sie sind technisch gesehen bei der Exekutive angestellt, aber sie sind gleichzeitig fast vollständig vor der Rechenschaftspflicht der Exekutive geschützt, die mit ihrer Führung beauftragt ist. Und daher sind diese Bürokraten denjenigen gegenüber nicht mehr rechenschaftspflichtig, die die Rechnungen für ihre Leistungen tatsächlich bezahlen, nämlich die Steuerzahler. Soweit diese Bürokraten zur Rechenschaft gezogen werden können, geht diese Rechenschaftspflicht indirekt vom Kongress aus. Ihre Etats können in den folgenden Haushaltsjahren entweder aufgestockt oder gekürzt werden. Aber ansonsten sind sie weitgehend vor Sanktionen geschützt, einschließlich der Beendigung ihres Arbeitsverhältnisses, sofern sie nicht eine größere moralische Verfehlung begehen. In einem machiavellistischen Sinne fungieren diese leitenden Regierungsbeamten als Fürsten. Jedes Bundesgesundheitsamt fungiert als halbautonomer Stadtstaat. Und die Regierungsbeamten und ihre jeweiligen Höflinge handeln entsprechend. Um diese Analogie zu vervollständigen, funktioniert der Kongress wie der Vatikan im 16. Jahrhundert, wobei jeder Fürst um Geld und Macht wetteifert, indem er sich bei einflussreichen Erzbischöfen einschmeichelt. Zur Bestätigung dieser Analogie können wir das Theater auf C-SPAN beobachten. Also Cable Satellite Public Affairs Network, das ist ein US-amerikanischer Fernsehsender, der ausschließlich über die Gesetzgebung, Regierung und Verfassungsjustiz in den USA berichtet. Ja, und wir können das Theater auf C-SPAN beobachten, das sich jedes Mal wiederholt, wenn ein Kongressabgeordneter oder Senator, der in der Minderheit ist, einen empörten wissenschaftlichen Beamten befragt, wie dies beispielsweise bei den hochmütigen Wortwechseln von Anthony Fauci während seiner Aussage vor dem Kongress der Fall war. Unter diese dysfunktionale und nicht rechenschaftspflichtige Organisationsstruktur mischen sich die Massenmedien, die unter dem Einfluss verschiedener Faktoren zu einer Propagandamaschine degradiert und instrumentalisiert worden sind. Die offenkundigste Ursache für diese Vereinnahmung war die Tatsache, dass die Regierung Biden über die CDC direkte Zahlungen an fast alle großen Medienunternehmen leistete, während sie eine mit $1 Milliarde aus Steuergeldern finanzierte Informationskampagne durchführte, die darauf abzielte, nur positive Berichterstattung über Covid-19-Impfstoffe zu verbreiten und jegliche negative Berichterstattung zu zensieren. Mit dieser Aktion sind die Massenmedien funktionell zu einem Monster aus privaten Unternehmen und staatlich geförderten Agenturen geworden. Eine öffentlich-private Partnerschaft, die der Definition des korporatistischen Faschismus entspricht. Ich mache mal hier eine kurze Pause in dieser Lesung, um den Hinweis zu geben, dass die Schilderungen, die hier aus den USA kommen, mehr oder weniger 1:1 vergleichbar sind mit den Zuständen in den deutschsprachigen, aber in allen sprachigen Ländern, in der EU zum Beispiel auch sind. Denn die Strukturen sind überall gleich und die Hinweise darauf, dass sogenannte wissenschaftliche Mitarbeiter, die in das Licht der Öffentlichkeit treten dürfen, um ihre Verkündungen zu machen, was richtig und was falsch ist, ob eine Impfung richtig oder falsch ist, dass diese Mitarbeiter natürlich auf der Payroll der großen Pharmaunternehmen stehen, egal ob in Amerika oder in europäischen Ländern, das versteht sich von selbst. Ich lese ein bisschen weiter in diesem Dokument, in diesem Manuskript. Der Geheimdienst ist schon seit langem in die inländischen US-Medien involviert. Die Operation Mockingbird gehört zu den bekanntesten Übergriffen der CIA auf die US-Medien. Aber der umfassende und langjährige Einfluss der Spionagebehörde auf die Gestaltung der inländischen Propaganda wurde von dem Journalisten Carl Bernstein in seinem Artikel »Die CIA und die Medien« gut dokumentiert. Bernstein wirft der New York Times vor, unter dem Einfluss der CIA zu stehen. Das ist interessant, wenn man bedenkt, dass die New York Times-Reporterin Davy Alba bei einem Interview mit mir versehentlich die genaue berufliche Vergangenheit des ehemaligen CIA-Offiziers Michael Callahan aufdeckte. Anfang 2020 führte Callahan ein Telefonat mit mir. Er bestritt ausdrücklich, dass es irgendeinen Hinweis darauf geben würde, dass die ursprüngliche Sequenz des SARS-CoV-2-Virus Anzeichen für eine absichtliche genetische Veränderung aufweise. Er erklärte, meine Leute haben die Sequenz im Detail untersucht und es gibt keinen Hinweis darauf, dass sie genetisch verändert wurde. Rückblickend ist nun klar, dass dies Propaganda war oder, um es deutlich zu sagen, eine absichtliche Lüge. Desinformation. Viele Insider glauben nun, dass die Five Eyes Allianz in der Covid-Krise ausgenutzt wurde, um wechselseitige inländische Propagandaaktionen von den teilnehmenden Staaten gegen die Bevölkerung anderer Mitgliedstaaten zu ermöglichen, die ihren eigenen Geheimdiensten normalerweise solche inländischen Propagandaaktionen untersagen. Dazu passt auch die böswillige und aggressive Bearbeitung meiner eigenen Wikipedia-Seite, besprochen von der boshaften Humoristin What's Her Face, durch einen ungewöhnlich produktiven Redakteur namens Philip Cross, das ist ein Pseudonym, der offenbar für den britischen Geheimdienst arbeitet. Aus der Summe der Beweise lässt sich schließen, dass die US-Geheimdienste weiterhin aktiv an der Ausarbeitung und Verteidigung der Covid-Krisendarstellung beteiligt sind, entweder durch direkte Einflussnahme auf die Medien und bestimmte Reporter und oder indirekt über gegenseitige Five Eyes-Beziehungen, also die Beziehungen unterschiedlicher Geheimdienste. Zusätzlich zu den oben genannten gibt es viele konkrete Beispiele dafür, wie Dr. Anthony Fauci und seine Kollegen die Medien benutzen, um ihre politischen und wirtschaftlichen Ziele zu erreichen. Die Instrumentalisierung seiner Beziehungen zu den Medien durch Dr. Fauci während der Zeit, als AIDS ein großes Thema war, ist in dem Buch »Das wahre Gesicht des Dr. Fauci« gut dokumentiert. In der Covid-Krise zeigt der E-Mail-Verkehr mit Regierungsservern und Adressen, den der unabhängige Ermittler Philip McNess im Rahmen einer Anfrage zur Auskunftserteilung erhalten hat, im Zusammenhang mit der Great Barrington-Erklärung, dass Dr. Fauci weiterhin erheblichen Einfluss auf die allgemeine und wissenschaftliche Presse ausübt. Wie gelingt das? Wie schafft es Dr. Fauci, die Medien und die Journalisten derart zu manipulieren, dass sie Artikel über wissenschaftliche und politische Themen verfassen und drucken, die seinen eigenen Interessen und Zielsetzungen sowie denen des von ihm geleiteten Instituts entsprechen? Die einfachste Art und Weise, wie er die Medien und ihre Reporter beeinflusst, ist seine erwiesene Fähigkeit, Journalisten feuern zu lassen, die Artikel schreiben oder Sendungen produzieren, die er nicht leiden kann. In »Das wahre Gesicht des Dr. Fauci« dokumentiert Robert F. Kennedy Jr., wie Dr. Fauci Journalisten absägte, die ihm missfielen. Kürzlich setzte Forbes dem Journalisten Adam Andruszewski den Stuhl vor die Tür. Er hatte zuvor unveröffentlichte Details über Anthony Faucis persönliche Finanzen enthüllt. Fauci griff auch, wiederholt die Fox-Journalistin Laura Logan an, weil sie ihn mit Josef Mengele verglichen hatte. Eine Charakterisierung, die, wie sie richtigerweise erkannte, weltweit verbreitet war. Dann gibt es noch die subtileren wechselseitigen Beziehungen, die Dr. Fauci und sein NIAID Office of Communication and Government Relations pflegen. Das ist in 5 verschiedene Bereiche gegliedert, und zwar das Büro des Direktors, die Abteilung für legislative Angelegenheiten und Schriftverkehr, die Abteilung für neue Medien und Netzpolitik, die Abteilung für Nachrichten und wissenschaftliche Beiträge und die Abteilung für Kommunikationsdienstleistungen. Eine Durchsuchung des Online-Mitarbeiterverzeichnisses des Gesundheitsministeriums zeigt, dass das OCJR 59 Vollzeitmitarbeiter beschäftigt, von denen 8 in der Abteilung für Nachrichten- und Wissenschaftsredaktion und 32 in der Abteilung für neue Medien und Netzpolitik tätig sind. Es ist wichtig, sich bewusst zu machen, dass dieses Institut nur ein Zweig der NIH ist und dass diese Mitarbeiter sich der Mission dieses einen Zweigs und seines Direktors, Dr. Fauci, verschrieben haben. An dieser Stelle wollen wir die Lesung dieses überaus wichtigen Medienkapitels beenden. Es geht noch einige Seiten weiter. Es zeigt weiterhin die Verbindungen der Journalisten, auch persönliche Verbindungen zu den sogenannten Wissenschaftlern, die in Wahrheit in Fülle arbeiten für die Politik, für die Öffentlichkeit, beziehungsweise vertreten sie die wissenschaftlichen Dienste in der Öffentlichkeit, genauso wie wir das kennen aus Berlin, aus den vielen Berichten und Stellungnahmen eines Dr. Drosten oder Dr. Wieler oder Jens Spahn und der Bundesregierung, die alle doch im selben Tonfall berichteten darüber, wie gefährlich das Virus sei und wie wichtig eine Impfung derselben sei.